بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اغفر لوالدينا وأصحاب الحقوق علينا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب العالمين. ألف بين القلوب، اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الندوة العلمية التي تنظمها المركز الإسلامي بمدينة ميرسش، وقد اختاروا لهذا اللقاء عنوانا. هذا العنوان هو البيت المسلم، ضوابط وأحكام. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وإن كان يحتاج إلى لقاءات ولقاءات فلا يكفيه لقاء. من أجل ذلك ستكون عبارة عن إشارات وعلامات على الطريق لكيفية بناء البيت المسلم. في بداية اللقاء أحييكم جميعا، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, alle Erbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zu einem Vortragabend, der organisiert wird von der Islamschule Merzisch. Der Vortrag, welcher den Titel trägt, Regelwerk und Urteile bezüglich dem muslimischen Familienleben. Natürlich wird ein Vortrag nicht ausreichend sein, um detailliert und umfangreich über dieses Thema zu reden. Deswegen wird es in diesem Vortrag lediglich um verschiedene Punkte gehen, welche es gilt zu beachten, damit man eben ein erfolgreiches muslimisches Familienleben führt. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أما عن سبب اختيار هذا الموضوع، فمن المعلوم يا إخوة في واقعنا المعاصر كثرة العقبات التي تواجه الأسرة المسلمة، بل كثرة الطلاق والنشوز والمشكلات الأسرية الناجمة والناشئة عن عدم العلم بالمنهج المتمثل في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي يتعلق ببناء البيت المسلم. كثيرون يقبلون على الزواج، والقليل منهم من يكون على علم بفقه الزواج، على علم بفقه بناء البيت المسلم، على علم بالحقوق والواجبات التي تكون بين الزوجين. من هنا كان السبب في اختيار هذا الموضوع، لنضع بعض الإشارات للشباب المقبل على الزواج وكذلك للمتزوجين من أجل إصلاح البيت المسلم. ونبدأ اللقاء ببيان أن عقد الزواج سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومعلوم يا إخوة أن لفظة الميثاق غالبا لا تستعمل في الكتاب والسنة إلا بباب الاعتقاد، إلا بباب العقيدة فقط. فعندما يستخدمها القرآن في الحديث عن عقد النكاح فلك أن تتخيل عظم الأمر، فهو ميثاق غليظ، عقد يربط بين طرفين، بين زوج وزوجة، عقد به صلاح أو فساد الأمة، لأن صلاحه صلاح للأمة وفساده فساد للأمة. لماذا؟ لأن الأسرة المسلمة لبنة في بناء المجتمع، فالمجتمع يتكون من لبنات، بصحة هذه اللبنات يصلح المجتمع ويصح، بفسادها يفسد المجتمع. لذلك معظم سهام الأعداء موجهة للبيت المسلم وخاصة للمرأة. لماذا المرأة؟ لأنها الحاضنة والمربية للأجيال، إذا فسدت فسد المجتمع ككل. فدائما أبدا سهام الأعداء موجهة للمرأة المسلمة من أجل زعزعة البيت، هذه اللبنة التي بها بناء الأمة. من هنا كان لزاما على أهل العلم أن يبينوا للناس ويعلموا الناس كيف يبنى البيت على منهاج الأنبياء، على منهاج الأنبياء. إذن هو ميثاق غليظ، نعم، هو عقد بين طرفين، نعم. ومعلوم أن العقود تحتوي على حقوق وعلى واجبات يلتزم بها كل طرف. أي عقد من العقود فيه حقوق وفي واجبات، اللي يخل بشرط من شروط العقد فيعد العقد فاسدا، فلابد من القيام بالحقوق والواجبات. ونحن الليلة أمام عقد عظيم أوي سماه القرآن الميثاق الغليظ، فلك أن تتخيل منزلة هذا العقد في الإسلام. لذلك اهتم الإسلام به اهتماما عظيما، بدءا من قضية الاختيار، فوضع ضوابطا وأحكاما لاختيار الزوجة وكذلك لاختيار الزوج. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الترمذي، وإن كان في السند مقال في قول بعض أهل الحديث لكن المعنى صحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فوضع ضابطا لاختيار ولي الأمر للزوج الذي يكون لابنته، قال له اختاروا على أساس الدين والخلق، مش على أساس المنصب ولا المال ولا الجاه أبدا، ولا النسب ولا ولا ولا، عنده دين عنده خلق هو ده اللي تختاره لابنتك فقط. وذلك القرآن عرض لنا هذه الكفاءة الإيمانية الدينية في قضية الزواج مع قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام في مدين، عندما قالت البنت الصالحة التي كساها الحياء لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عنده دين وعنده خلق، عنده قوة بدنية وقوة دينية، عنده أمانة. فكان من أمر هذا العبد الصالح أن قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الشاهد أن تم الاختيار على أساس إيه؟ دين وخلق. وقام ولي الأمر بعرض إحدى ابنتيه على صاحب الدين والخلق. بل العجيب، وده في رد على أهل الفساد في الأرض اللي يقول لك البنت لو انتقبت واتحجبت مين هيتزوجها ومين هيعرفها؟ عجيب أمرهم. هذه البنت العفيفة النقية التقية اللي كانت فين؟ في مدين، كما حكى القرآن: وجاءته إحدهما تمشي على استحياء وكأن الحياء بساط فرش أمامها وارتفعت عليه من عفتها وصيانتها وحشمتها. من أجل العفاف ده والعفة دي ساق الله لها رسولا من أولي العزم من مصر إلى مدين. سبحان الله، الزواج رزق، الزواج رزق والرزق مقسوم. فيقول لك لا، خليها تتعرى عشان الناس تشوفها فتتزوج. تتعرى هتجيب لك فاسق، مش هتجيب لك دين صاحب دين ولا خلق ابدا. مين اللي هيروح للعريانه غير الفاسق؟ بس. ومن زوج ابنته لفاسق قطع رحمها، كما قال الحسن البصري. انما العفه تسوق لها صاحب الدين والخلق سوقا. سبحان الله، شوف ربنا جاب لها مين؟ رسول من أولي العزم، موسى بن عمران، جاء به فارا من مصر. سبحان الله. ليه؟ لأن الزواج رزق. لازم تختلطي وتروحي وتيجي وتدخلي وتخرج عشان يشوفوكي، عشان يجي لك العريس. لا، العريس هيأتي بإذن الله بأمر الله. فدي قضية مهمة أوي. يبقى لازم نختار صاحب الدين والخلق لابنتنا. مش أول سؤال: أنت بتشتغل إيه؟ والراتب بتاعك قد إيه؟ وعندك دار ولا لا؟ اسأله الأول بيصلي ولا لا؟ اسأله الأول بيطيع الملك ولا لا؟ لأن الذي لا يطيع ربه لن يحسن لابناتك. إذا كان الميثاق اللي بينه وبين الخالق مقطوع، فمش ممكن يحسن لابناتك أبدا. فأول سؤال تقول له: دينك إيه؟ أخلاقك إيه؟ عامل إيه مع ربنا؟ حالك إيه مع سنة النبي؟ مش شغال فين؟ وعندك كام؟ وعند الحاجات دي كلها تيجي بعدين. أنا عندي أصل، عندي أصل هو الدين والخلق. وعلى الجهة المقابلة، قال للشاب اللي مقبل على الزواج: تنكح المرأة لأربع، حديث البخاري، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. خلي بالك من دي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يا الله يا الله، فاظفر. ومعلوم أن لفظة الظفر في لغة العرب لا تستعمل إلا في القتال والجهاد، في النصر والهزيمة. وكأن المقبل على الزواج مرابط ومجاهد في سبيل الله، ولابد أن يحقق النصر. نصره باختيار زوجة عندها دين وخلق بس. طب لو ما اختارش الدينة انهزم، تربت يداك. على أحد التأويلين: أي التصقت بالتراب كناية عن الذل. وعلى تأويل آخر عند الفقهاء يقولون: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إنك إن أخذت الدينة صاحبة الخلق والدين تعيش سعيدا هنيئا. لماذا؟ لأن الأرض أصل كل خير. نعطيها البذرة تعطي شجرة وثمرة، تراب كده والأرض كده، لا تأويل آخر، وليس ببعيد. وإن كان غالب المحدثين والفقهاء على إن معنى تربت يداك أي التصقت بالتراب كناية عن إيه؟ الذل، إن لم تنفذ وصية النبي في اختيار الدينة اللي عندها دين وخلق، راح لها عشان جميلة فقط. طيب هي ليست لك وحدك، تقتل فيك بقى الإيه؟ الغيرة بقى والنخوة والرجولة. ليه؟ حلوة، عايزة كل الناس يتفرجوا عليها مش انت لوحدك، تعمل بقى نيو لوك وتمشي برا مش بتاعتك لوحدك. ده ينظر لها وده يغمز لها وده يخبطها كلمتين وحضرتك ما شاء الله عليك، عجبك انها ماشية بالبادي والاستريتش وشعرها سايح ونايح وصدرها باين ودراعاتها باينة، يا ما شاء الله عليك. ايه ده؟ كيف يكون بيت مسلم بهذا الشكل؟ ده مش بيت. فيخشى على مثل هذا أن يكون ممن وصفهم النبي بالدياسة، الذي يرى الفاحشة في أهله ولا يتغير لها وجهه، ده الراضي عنده ومبسوط بكده. إنما المغلوب على أمره نقول له حاول بقى تغير العتبة إن لم تنصلح. كما قال الخليل لولده رسالة عندما جاء لزيارته، وكانت الزوجة فيها سوء، إنها بتفشي سر البيت. طرق إبراهيم باب ولده، خرجت الزوجة، من يا ابنتي أين إسماعيل؟ قالت في الخارج. من أنت يا ابنتي؟ أنا زوجته. كيف حالكم يا ابنتي؟ قالت بئس الحال. هذه الشكاية البكاية دي الأناء على طول دي، لو شربت كوباية مية وانت قاعد هنا في مدينة مرسش، الجماعة اللي في زرب ركن يعرفوا ان انت شربت كوباية مية الساعة كام. البقال عارف والتاجر عارف، وده أكلك وشربك معروف، بيتك معروف، كل الناس عارفة عنك كل حاجة. مصيبة كبيرة. جزاكم الله خير، لا يرضى عليك. قالت له بئس الحال، ده حالنا قرب، نعيش في شدة. قال يا ابنتي إذا عاد زوجك قولي له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. شوف كلام الأنبياء والرسل، دي عتبة غير صالحة ما تنفعش. جاء إسماعيل أخبرته، قالت يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. قال هذا والدي إبراهيم الخليل يأمرني بفراقك، فأنت بئس الزوجة، الحق بأهلك، أنت طالق. الله أكبر. فاللي مغلوب على أمر نقول له إيه؟ غير العتبة. دي هتربي إزاي أولادك؟ دي مش هتربي أولادك، دي هتفسد ذرياتك. فغير العتبة وابحث عن زوجة صالحة. طبعا ده بعد ما تذكرها بالله وتصبر عليها، ما انصلحتش وفرصة بعد فرصة، لازم تغير ايه؟ العتبة. فإذا لابد أن نحسن اختيار الزوجة، عندها دين. والله بقى بجوار الدين كان في جمال، يبقى نعمة انضمت لنعمة عشان تعفك، ما تنظرش الحاجة بر، انت برضو عنيك رايحة جاية، الله يهديك، يعني غض البصر عندك شوي. فانت محتاج زوجة برضو ايه؟ مقبولة، ولا ايه؟ مش بخاطرها، عايزين زوجة مقبولة حلو. طيب وعندها جنب الجمال كمال مال، توسع عليه، كنت تجيب لك سيارة ولا حاجة تزبط لك الأمور، ولا تجيب لك دار، ماشي خير وبارك، ثلاث نعم، وحسيبة كمان من عيلة كويسة، زي ما كان يقولون كده الناس البسطاء، يا ابن اختار لابنك خال، اختار لابنك خال، يعني شوف اخوات الزوجة مين دول، ده يبقى اخوال ابنك.
لما يكون خاله مفسد عيب
عيب. اه والله انا كلمه عيب دي اشتقنا لها قوي، اشتقنا لكلمه عيب. عيب للبنت المتبرجه، عيب للولد العاق، عيب لسوء الاخلاق، عيب للبعد عن الله، عيب عليك، عيب عيب. اللي انتوا قال اختشي اختشي استحي، عيب. اشتقنا لها الكلمه دي قوي في حياتنا، في معاملاتنا واخلاقياتنا وسلوكياتنا، محتاجين كلمه عيب عيب. عجبني داعيه طيب عمل خطبه بعنوان كلمه عيب، بيتكلم عن سوء الاخلاق اللي انتشرت بين المسلمين في بلاد المسلمين، تبرج وزفور وعقوق وبلطجه وسب ولعن وشتائم وإيه ده ومخدرات وبؤس وكرب. فهل يا جماعه عيب؟ عيب. عايزين نقول للزوجه المتبرجه عيب، والبنت المتبرجه عيب، ان كلام الدين بقى صعب عليهم قوي. طب نقول لهم عيب، نقول للولد اللي بعد عن الاخلاق يا ولدي عيب، عيب يا ولدي، عيب يا ولدي. حتى القيم المجتمعيه ضاعت، حتى قيم المجتمعات ضاعت. فنقول له عيب يا ابني، الله يرضى عليك عيب. احترم يا ابني الكبير، كن صاحب خلق يا ولدي، عيب عليك. فإن جمعت بقى مع الدين الحسب والنسب مع الجمال مع المال، يبقى ده فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الأصل إنك تختار إيه اللي عندها دين، مش اللي هتجيب لك الأوراق وإنت في الغرب. مش مشكلة شكلها إيه؟ يا مشكلة يا إخوة خطيرة جدا، مشكلات المسلمين في الغرب. جاءني جاء هداه الله يقول لي يا شيخ أنا متزوج امرأة كتابية بقالي تقريبا سنتين وشوية، زي ما انت عارف انا جيت لاجئ وعايز الاوراق، قالوا تزوج عشان تجيب الاوراق ومش عارف ايه، وخلاص فاضل لي حوالي 6 شهور عشان الاوراق. قلت له ايه المشكلة يعني؟ قال لي المشكلة بتجيب صديقها ينام على فراشي واذا كان عاجبك وانا اكون في البيت. والله اخوة عجز اللسان عن النطق، يقول لي هل ممكن أصبر 6 شهور دول بس لغاية ناخد الورق؟ زوجته بتزني في بيته مع صديقها وعشان الورق عايز يصبر على ده. وصلنا للانحطاط ده من أجل إيه؟ ورقة يا مجرم. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وغيره اللي اتزوج واحدة عندها 70 سنة وهو لسه عنده 20 سنة عشان الورق. عجبني الأخ التونسي صاحبه ماشي مع الزوجة اللي هي عندها 70 دي بتاعت الأوراق، فوقعت منه في الشارع، قال له شيل أوراقك شيل الورقات بتوعك الحق. فنقول لك لا، اختار اللي عندها دين الله يرضى عليه. فهذا الباب الأول تمهيدا، وأكمل بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, dieses Thema, welches wir heute ausgesucht haben, das den Titel trägt, Regelwerk und Urteile bezüglich dem muslimischen Familienleben, wurde auf Basis verschiedener Gründe auserwählt. Und zwar unter anderem, weil die muslimische Familie heutzutage sehr viele Stolpersteine durchlebt und sehr viele Hürden im Leben durchlebt und sehr viele Probleme im Leben bekommt und oftmals auch diese Probleme nicht lösen kann, aufgrund dessen, weil man in Unkenntnis ist, weil man heiratet, beziehungsweise man sucht seinen Ehepartner aus, ohne das nötige Wissen dafür zu haben. Und für denjenigen, liebe Geschwister, der genau diese Fehler eben nicht machen möchte, und genau für den ist es ausschlaggebend und immens wichtig, dass man sich Kenntnis und Wissen aneignet, was alles mit diesem Thema der Ehe zusammenhängt. Man sollte wissen, die Ehe, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschreibt, dass es ein tiefgründiger, dass es ein starkes Vertragsverhältnis ist, yani, dass es etwas ist, was ineinander geknotet ist, etwas sehr, sehr Starkes. Und oftmals benutzt Allah subhanahu wa ta'ala diese Aussagen bzw. diese Begrifflichkeiten dann, wenn es um Angelegenheiten der Aqida geht. Und die sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, zeigt die Wichtigkeit auch dieses Themas, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Ehe spricht, dass er über ein starkes, verknotetes, ein starkes, tiefgründiges Vertragsverhältnis besteht. Und das Vertragsverhältnis, liebe Geschwister, natürlich ist das der Ehe nicht zu vergleichen mit anderen Verträgen, welche man tagtäglich abschließt. Aber jeder Vertrag und auch diese weltlichen Verträge, die jeder hier und da mal abschließt, bestehen aus zwei wichtigen Pfeilern. Einmal, dass man seine Rechte kennt und einmal ebenfalls, dass man seine Pflichten kennt. Dass man seine Rechte kennt und dass man seine Pflichten kennt. Und dies ist ebenfalls wichtig, liebe Geschwister, weil die gute Ehe bzw. das gute Familienleben ist genau das, was auch fördernd ist für die islamische Umma. Denn wenn du siehst, und das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung, wenn der Mann und die Frau sich gut verstehen und Kenntnis haben über ihre eigenen Rechte und Pflichten und daraus rechtschaffende Kinder kommen, welche ebenfalls Kenntnis haben und tiefgründige Kenntnis und über ihre Religion und so weiter und so fort, dann wird das auch fördernd sein bzw. sich positiv auswirken auf die muslimische Umma, auf die muslimische Community, auf die muslimische Gemeinschaft. Und genauso auch im Umkehrschluss, dass wenn man eine Ehe eingeht, wo man eben nicht diese Rechte und Pflichten kennt, was zu einem schlechten Ende führt. Und auch dies wird schlecht sein, generell für die muslimische Community und die muslimische Gemeinschaft. Deswegen, liebe Geschwister, ist es immens wichtig für denjenigen, der bereits verheiratet ist, dass er Kenntnis darüber hat, aber auch für denjenigen, der vielleicht erst noch vorhat zu heiraten und jetzt noch nicht diesen Bund eingegangen ist, diesen Bund der Ehe, dass er sich die Kenntnis darüber aneignet. Wie wir gesagt haben, eine Ehe besteht aus verschiedenen Rechten und Pflichten. Den ersten Punkt, den wir erwähnen an diesem Abend, und zwar ist dies, womit auch die Ehe beginnt generell, ist die Auswahl des Ehepartners. Die Auswahl des Ehepartners. Denn wenn du dir selbst einen schlechten Ehepartner aussuchst, auch wenn du sagst, ich bin in ihn verliebt oder ich bevorzuge ihn oder wie auch immer, solltest du wissen, ob er wirklich ein rechtschaffener Ehepartner ist oder ob er dies eben nicht ist. Und das ist der erste Schritt, den du gehst, bevor du heiratest. Ja, du bist jetzt in einem gewissen Alter angekommen, du möchtest jetzt heiraten, du suchst ja einen Ehepartner, ist das erste Wichtige, was du begehst, die Auswahl deines Ehepartners. Und jeder von uns, der sich selbst zum Ziel gemacht hat, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt zu den Rechtschaffenen gehört, aber jeder von uns, der sich auf diesen Weg begibt, und das Zeugnis darüber ist heute die Anwesenheit in dieser Moschee, jeder, der sich auf diesen Weg begibt, der Rechtschaffenheit, der etwas Gutes für sich möchte, der will auch eine gute Frau für sich, der möchte eine rechtschaffene Frau für sich, um dass daraus dann rechtschaffende Kinder resultieren. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, auch wenn in diesem Sanad, in dieser Überlieferungskette zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ein oder andere Gelehrte Verschiedenes anmoniert hat, aber die Aussage, die er betrifft, generell die Erläuterung bzw. die Bedeutung dieser Aussage, ist eine Aussage, welche konform ist mit dem Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist oder mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn zu euch jemand kommt und ihr seid zufrieden mit seinem Glauben und mit seinem Charakter, dann verheiratet ihn. Wahrlich, wenn ihr es nicht tut, dann wird Fitna entstehen, dann wird Unruhe entstehen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Aussage, liebe Geschwister, zeigen wir die Auswahl des männlichen Ehepartners. Ja? So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn zu euch jemand kommt, und wer kommt meistens? Der männliche Part kommt zur Familie, kommt zum weiblichen, beziehungsweise möchte diese Familie kennenlernen, damit er eben genau dieses Mädchen heiratet. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn zu euch jemand kommt und ihr seid zufrieden mit seinem Charakter, mit seinen Wesenszügen, mit seinen Charakterzügen, mit seiner Art und Weise, mit seinen Eigenschaften und ihr seid zufrieden mit seiner Religion, dann verheiratet ihn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier zwei wichtige Voraussetzungen. Einmal der Charakter, die Wesenszüge und einmal generell und allgemein erwähnt die Religion dieser Person. So sagt er, wenn jemand zu euch kommt und ihr seid zufrieden damit, dann verheiratet ihn. Dann verheiratet ihn mit dieser Tochter oder im Falle, wenn es der Bruder ist und es den Vater nicht mehr gibt, mit der Schwester oder wie auch immer. Dann verheiratet ihn. Und wenn ihr es nicht tut, dann wird eine Fitna entstehen. Fitna ist hier sehr allgemein gehalten. Es können Unruhen entstehen und so weiter und so fort. Dies, liebe Geschwister, um zu sehen, dass worauf man Wert legen sollte, wenn man seine Tochter verheiraten möchte. Und dieses Tochter verheiraten möchte, auch wenn es der ein oder andere vielleicht gerne mal umdreht und sagt, ihr verheiratet eure Töchter und so weiter und so fort. Aber bei den Muslimen ist natürlich bekannt, was damit gemeint ist. Was zeigt uns das, liebe Geschwister, was wir daraus entnehmen? Wir können viele Vorzüge daraus entnehmen. Wir haben gesagt, unter anderem die zwei Voraussetzungen. Was wir auch daraus entnehmen, ist, dass die muslimische Frau, beziehungsweise dass es einen verankerten Grundsatz gibt, den jeder Muslim wissen sollte, egal ob männlich oder weiblich, dass die Heirat Rizq ist, ja, die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, genauso wie wenn ich sage, deine Arbeit ist Rizq, ja, ist etwas, was dir von Allah subhanahu wa ta'ala zuteil wird. Deine Arbeit ist Rizq, deine finanziellen Eigenschaften ist Rizq, ja, ist etwas, was dir von Allah subhanahu wa ta'ala beschert wird. Genauso ist es Zawaj, die Heirat, ist ein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum erwähnen wir das? Das erwähnen wir unter anderem für die muslimische Frau, beziehungsweise für die Eltern von muslimischen Mädchen, die dann sagen, wenn du dich bedeckst, dann wird kein Mann nach dir schauen. Wenn du dich mehr bedeckst und du ziehst breite Klamotten an und breite Gewänder, dann wird kein Mann nach dir schauen. Wenn du immer so zurückhaltend bist und du schämst dich, dann wirst du niemals heiraten und keiner wird nach dir schauen und du wirst nirgendwo auffallen und so weiter und so fort. Und das ist eine falsche Denkweise. Denn wenn wir sagen, dass Az-Zawaj Rizq ist, dass die Heirat eine Sache ist, welche dir von Allah subhanahu wa ta'ala beschert wird, dann solltest du wissen, dass genau eben diese Bescherung von Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben ist, bevor du überhaupt auf dieser Welt warst. Das heißt, Allah Azzawajal hat es vorhergeschrieben, wen du heiraten wirst. Das gilt, wie wir gesagt haben, für die muslimischen Eltern, welche ihren Töchtern sagen, kleide dich nicht so muslimisch oder begib dich nicht so und so, denn dann wird niemand nach dir schauen. Man sollte wissen, dass dies eine Versorgung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies sehen wir in der Geschichte von Musa alayhi salam, wie ihm, yani von seinem zukünftigen Schwiegervater sozusagen, wie ihm gesagt wurde, yani, dass diese Mädchen von ihm gehört haben und gesehen haben. Und sie dann zu ihrem Vater gesagt hat, yani, wir haben niemanden gesehen, der yani, ein Vorteil ist, beziehungsweise der Gutes mit sich bringt. Und sie war eine beschämende Frau. Yani, sie war eine zurückhaltende, sich schämende Frau. Aber trotzdem war es dann so gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr die Heirat mit einem seiner Gesandten, beziehungsweise mit einem seiner gewaltigsten Propheten vorgeschrieben hat. Das heißt, man sollte seine Tochter, beziehungsweise diejenigen, über die man einen Vormund hat, verheiraten mit einem rechtschaffenden Muslim, mit einem rechtschaffenden Mann, der eben genau diese Voraussetzungen hat, dass er einen guten Charakter hat und dass er eine gute Religion hat. Und deswegen im Umkehrschluss, beziehungsweise auch in dieser Sache, sollte man auch sich bewusst sein, bei der Auswahl des Ehepartners. Viele Väter, wenn jemand kommt und sagt, ja, hier, ich möchte deine Tochter heiraten, ich möchte euch kennenlernen als Familie und so weiter und so fort, oftmals durchleben wir es, beziehungsweise man hört auch tagtäglich davon, dass diese Personen, beziehungsweise der zukünftige Schwiegervater, auch falsche Fragen stellt. Ja, heutzutage ist es wichtig, wenn jemand kommt und der möchte mit deiner Tochter heiraten, dass du ihn fragst, was arbeitest du? Welche Position hast du in der Gesellschaft? Was ist deine Tätigkeit, der du nachgehst? Was ist dein monatliches Einkommen? Wie wirst du meine Tochter unterkriegen? Wie groß ist deine Wohnung? Wie groß ist dein Haus? Wie geht es dir finanziell? Und so weiter und so fort. All diese sind natürlich wichtige Fragen, aber die wichtigste Frage sollte sein, dass wenn jemand zu dir kommt, dass du ihm die wichtigste Frage stellst, wie stehst du mit deiner Religion? Wie verhältst du dich mit dem Gebet? Wie verhältst du dich mit weiteren gottesdienstlichen Taten, welche dir Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat? Bist du wahrhaftig wirklich ein Muslim, der dies verdient, oder bist du jemand, der dies nicht verdient? Und auf der anderen Seite sehen wir auch eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eben genau das andere anspricht. Wir haben eben darüber gesprochen, wenn die Tochter einen Mann heiratet, aber auch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche über das Gegenteil spricht, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine Frau wird geheiratet wegen vier Gründen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fasst dies zusammen und sagt, eine Frau wird geheiratet wegen vier Gründen. Einmal wegen ihrem Vermögen. Und einmal wegen ihrer Schönheit. Und einmal wegen ihrer Abstammung. Und einmal wegen ihrer Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt diese Aussage allgemein gehalten. Gründe, weshalb der Mann, beziehungsweise wo sich der Mann so hingezogen fühlt, ja, für eine vermögende Frau, für eine schöne Frau, für eine Frau mit einer tollen Abstammung, von einer guten Familie kommt und wegen der Religion. Und am Ende erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so sollte man die heiraten, welche die Religion inne hat, dann wird dies eine gute Auswahl für dich sein. Das schließt natürlich das andere wiederum nicht aus. Viele denken dann in dieser Hinsicht, ich verheirate meine Frau, Hauptsache die Religion stimmt. Natürlich ist dies das Hauptaugenmerk. Aber wenn noch anderes dabei ist, ist das nichts Schlechtes. Ja? Nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, so verheirate sie, beziehungsweise so heirate diejenige, welche eine gute Religion hat. Im Umkehrschluss heißt es nicht, dass die, welche vermögend ist, keine gute Frau ist. Oder die, welche schön ist, keine gute Frau ist. Oder die, die von einer guten Familie ist, keine gute Frau ist. Ganz im Gegenteil. Wenn du eine Frau findest, welche eine sehr gute Religion hat, aber gleichzeitig ist sie vielleicht vermögend, ist das ein weiterer Vorteil. Und gleichzeitig ist sie vielleicht schön, ist das auch ein weiterer Vorteil. Und gleichzeitig ist sie von einer tollen Abstammung, dann ist das auch ein weiterer Vorteil. Denn du solltest die heiraten mit der Religion, aber auch eine, bei der du dich wohlfühlst. Es bringt nichts, wenn du eine Frau heiratest, bei der du dich nicht hingezogen fühlst, die eine tolle Religion hat, aber du fühlst dich nicht hingezogen. Ja, wie man sagt, dieses Funken ist nicht da, ist nicht übergesprungen. Du fühlst dich einfach nicht wohl, du fühlst dich nicht zu ihr hingezogen. Du siehst sie an und du fühlst dich nicht so richtig hingezogen. Das sollte natürlich auch nicht vorkommen. Denn meistens ist derjenige, der eine solche Frau heiratet, derjenige, der dann draußen sich die anderen Frauen anschaut, welche ihm vielleicht optisch besser gefallen, welche eine bessere Schönheit haben, welche einen besseren, schönen und schöneren Körper haben und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, das Wichtigste ist, dass man eine heiratet, welche die gute Religion hat, und alles andere, was dazu kommt, sind gute Vorteile, welche ebenfalls angenommen werden. Weshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die Religion? Dies kann viele und hat sehr, sehr viele Gründe. Unter anderem auch, dass du eine Frau heiratest, welche bedeckt ist, damit die Eifersucht in den Herzen der Männer weiterhin aufrechterhalten bleibt. Weil in dieser heutigen Zeit ist es so, dass oftmals die Eifersucht ausgestorben ist. Ja, seine Frau zieht sich sehr eng an, ja, und sie hat einen weiten Ausschnitt und sie zieht sehr enge Klamotten an und sie zieht vielleicht sehr kurze Klamotten an und sie ist angezogen, aber gleichzeitig nackt. Aber in seinem Herzen bewegt sich nichts. Ja, die Eifersucht ist ausgestorben. Er findet das schön. Vielleicht gefällt es ihm sogar, dass sich seine Frau so in der Öffentlichkeit präsentiert und er kann stolz auf sie sein und so weiter und so fort. Und das ist eine Eigenschaft, welche oftmals weg ist, welche nicht mehr vorhanden ist. Und dies führt automatisch zu einer Art der Verdorbenheit, wenn der Mann nicht mehr eine Eifersucht empfindet in seinem Herzen gegenüber seiner Frau. Seine Frau macht und macht und macht, aber ihn stört es nicht. Und diese Beispiele sehen wir heutzutage sehr viele. Sehr, sehr viele. Und der Scheich erwähnt, eine Person kam zu ihm und hat ihm gesagt, der Scheich, er hatte keine Aufenthaltserlaubnis und hat ihm gesagt, der Scheich, ich habe eine Frau geheiratet, einfach nur, damit ich meine Aufenthaltserlaubnis bekomme. Einfach nur, damit ich hier in diesem Land bleiben kann. Und die Frau ist eine etwas ältere Frau. Und ich habe sie geheiratet wegen den Papieren. Jetzt ist es so, dass diese Frau nächtlich oder auch tagsüber ihre Affäre mit nach Hause nimmt. Und sie schläft mit ihm in unserem Bett. Und ich bin in derselben Wohnung. Was rätst du mir, Herr Scheich? Soll ich noch 6 Monate auf die Zähne beißen und aushalten? Hauptsache, ich bekomme meine Aufenthaltserlaubnis. Und hier sieht man, wie weit man heutzutage gekommen ist. Ja, aufgrund dessen, wegen einem Papier, wegen einer Aufenthaltserlaubnis, welche du vielleicht auch so bekommen würdest, heiratest du eine Frau. Und diese Heirat ist nicht das unbedingt das Negative daran, sondern du heiratest eine Frau, bei der du es duldest, dass sie ihre Affäre mit nach Hause nimmt und du bist geduldig und du hältst deinen Mund und du hast überhaupt keine Eifersucht, weil du sagst, ich will nur meine Papiere. Und das, liebe Geschwister, ist eine Verdorbenheit, welche heutzutage oftmals vorkommt. Deswegen sollte man sich in dieser Sache bewusst sein und auch eine gute Frau für sich, die Frau sollte einen guten Mann aussuchen und der Mann sollte auch eine gute Frau aussuchen. Und das sehen wir in der Geschichte von Ibrahim a.s., als er nach Hause gekommen ist, um seinen Sohn zu begrüßen, beziehungsweise er kam von weiter weg und er hat seine Schwiegertochter angetroffen und die hatten sich nicht gekannt. Und dann hat er sie gefragt, ich suche den so und so. Und dann hat sie ihm gesagt, er ist nicht da. Ja, nee, er sucht seinen Sohn. Und dann hat er ihr gesagt, wie lebt ihr denn? Und dann hat sie nur kritisiert und sich nur beschwert, wir leben so schlecht und uns geht es nicht gut und wir haben nur Probleme und wir leben in verengten Verhältnissen und die finanzielle Situation ist nicht gut und so weiter und so fort. Und dann hat er ihr gesagt, wenn dein Mann nach Hause kommt, sag ihm, der ältere Mann, beziehungsweise der alte Mann war da und hat ihr gesagt, du sollst deine Eingangsstufe sozusagen, das ist in arabischer Sprachgebrauch, macht im Deutschen keinen Sinn, ist zu genau zu übersetzen, aber was er damit, die Message, die er damit rüberbringen wollte, er hat ein anderes Wort dafür genommen, hat aber die Message, die er rüberbringen wollte, sag ihm, er soll seine Frau ändern. Und dann ist er gekommen und dann hat sie ihm das gesagt, natürlich, wie gesagt, mit dieser arabischen Begrifflichkeit. Und dann hat er ihr gesagt, dieser Mann war mein Vater gewesen und er hat mir gesagt, ich soll mir eine andere Frau suchen, wahrlich, du bist keine gute Frau. Und dann hat er sie verlassen. Warum, liebe Geschwister, das soll nicht dazu einladen, dass der Schwiegerpapa dazu entscheidet, wen er duldet und wen er nicht duldet als Schwiegertochter. Aber eine Frau, welche zu einem fremden Mann ihre Beschwerden und ihre Sorgen einfach so nach außen tratscht, kann keine gute Frau sein. Genauso wie man es heute sieht. Du bist vielleicht in deinen vier Wänden und du hast heute ein bestimmtes Gericht gegessen und die ganze Nachbarschaft und der Metzger und der Bäcker, jeder weiß, was in deinem Zuhause abgeht. Warum? Weil du eine Frau hast, welche viel nach außen tratscht. Und eine solche Frau kann keine gute Frau sein. Und im Umkehrschluss ist die Frau, welche deine Geheimnisse wahrt, welche, egal wie es euch auch immer geht, aber nach außen kommuniziert, dass es euch gut geht, das ist wahrlich eine rechtschaffene Frau.
Nein. لأن خير الصاحب من يخوفك بالله ويكون معينا لك على طاعة الله وأقرب الأصحاب الزوجة إن كانت دينة هتسحبك لأعلى تذكرك بطاعة ربك والحرص على العمل الصالح أما إن كانت الأخرى هتسحبك لأسفل ربما تثبطك عن العبادات وعن الطاعات وربما تبعدك عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أردت أن تفعل الخير بخلتك وأمسكت يدك إن أردت أن تزداد طاعة صبطتك ليه ما عندهاش دين ما عندهاش خلق بترى المعروف منكرا وبترى المنكر معروفا إذا حبيت تيجي درس علم مصيبة ومشكلة إذا حبيت تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد بقت مصيبتين وأنا فين وعيالي فين هو أنت هتقارني حالك بحال طاعتي لربي بقت مصيبة بقت ند خلاص بقت ايش ند ودي اخطر حاجه في زواج المراه اللي ما عندهاش دين يا اخوه هتخلي حياتك جحيما يا اما بقى تستمرئ المعصيه والبعد عن الله ويغلف قلبك بالسواد والنفاق والعياذ بالله وتبقى انت متمرجح ما انتش عارف نفسك انت مع اهل الطاعه ولا مع دول ما انتش عارف ليه ما فيش اللي بتعينك على الطاعه وتذكرك بالله ما فيش زوجة بتقول لك قوم صلي الفجر في جماعة حتى إذا أنت قمت يا راجل ما تصلي هنا لسه هتخرج عشان كده عدوا عدد المصلين في صلاة الفجر في مساجدنا على أصابع اليد الواحدة ليه؟ فين الزوجة اللي بتذكر زوجها بالطاعة؟ هي دي القضية عجبني داعية في دولة من دول الخليج في يوم الجمعة كده وراح أعلن إعلانا قال يا جماعة الرجل الذي لا يأتي لصلاة الفجر في الجماعة هذا معناه أن الزوجة غير دينة فسوف نوفر له زوجة ثانية وندفع نحن مهرها يقول لك بعدها كان الحي كله بيصلي الفجر في الجماعة التانية خافت ليتجوز عليها بعد الجواز سهل اهو ده هيجيبوا له زوجة والمهر كمان عشان تصحي الفجر لا يا أخويا قوم روح صلي الفجر إذا لابد أن نحسن الاختيار يا إخوة والله لأن ده دين يا إخوة دي أخرة الزوجة أخرة الزوجة ولد صالح هيذكر الملك فيدعي لك بعد موتك الزوجة بنت صالحة تتربى على منهج الإسلام لو الزوجة مش دينة ابنك هيطلع إيه إذا كان رب البيت بالدفي ضاربا فشيمة أهل البيت إيه؟ الرقص زوجة طول النهار قدام التلفزيون والنيولوك والمنوكير والباديكير هتربي إيه دي؟ هتربي مين؟ هتطلع البنت مفسدة فاسدة عارية زي أمها هتجيب منين؟ مش هم قالوا لنا كده المثل القديم اقلب القربة على ثمها تطلع البنت لأمها طبعا هتجيب منين؟ قدوتها أمها شايفة أمها ما شاء الله تلبس البنطلون المحزق والملزق وشعرها ما شاء الله النهاردة أحمر بكرة أخضر بكرة أصفر وحط 3 كيلو زفت على وشها ها وصوابعها قد كده ضوافرها 2 متر البنت هتطلع ايه هتطلع أشد منها إلا أن يشاء الله غير ذلك سبحانه عشان كده نقول لك أحسن الاختيار زوجة هتعينك على طاعة مش تسحبك لمعصية وفطور وكسل إذا حاولت تتزيب زي السنة ظاهرا مصيبة لا دي زوجة دي بدل ما تقول لك جزاك الله خيرا انك بتتشبه بالنبي. يا الله يا زوجي عندي بقى شبه النبي سمتا. طبعا دي الزوجة يا إخوة، دي الزوجة اللي تعينك على الطاعة. شفت الاختيار مهم ازاي؟ مهم قوي. ولولا الاختيار يا ولدي ما جلستكم في هذه البلاد وعلمتكم دينكم. لولا الاختيار ما تركنا الأولاد في بلد ونحن في بلد للدعوة إلى الله. ما تصبر اللي ما عندهاش دين، ما تصبر. شفت الاختيار مهم ازاي؟ انا ذكرت لكم عندما عقدت عقدي على ام احمد حفظها الله ورعاها، ربنا بارك فيها رب الامين. فعندنا حاجه اسمها المأذون في مصر، يعني لازم يجي عشان يعقد لك عشان يوثق الاوراق. فالمأذون قاعد كده زي عبد الكريم، والزوجة قاعدة في الداخل كده وأبوها قاعد جنبنا. فقلت انتظر قبل أن تعقد، يا فلانة أتعرفين من ستتزوجين؟ قالت لي أعرف، الشيخ سيد عبد العاطي. قلت هذا ما أقصد، تعرفين أنني داع إلى الله؟ قالت أعرف. قلت لها بقى داعي إلى الله يعني أشد من طبيب ورجل أمن، ضابط الشرطة محدش يعرف يمسكه، رجل أمن في أي وقت عنده عملية بيسيب بيته ويمشي، صح؟ رجل أمن، الطبيب في أي وقت يحتاجه المريض يخرج له ويسيب بيته، طبيب. قلت لها بقى أنا أشد من هذين، فربما تشتاقين إلي كثيرا. قالت لي جملة غريبة جدا، قالت لي طيب ولي معاك الأجر؟ قلت لها وزيادة. قالت أصبر ولي الأجر، أصبر ولي الأجر. تعكف على تربية أبنائي وأنا دائم الاغتراب للدعوة إلى الله عز وجل. حتى عندما كنت بينهم في بلدي قل أن يروني من أجل الدعوة إلى الله. ليه؟ لأننا الحمد لله أحسنت الاختيار، طبقت وصية نبي فاظفر بذات الدين تربت يداك الدينة، إن لو شفتك على طاعة تدعي لك وتزودك، كحال كل البشر أحيانا يغضب المرء يتضجر من كثرة الاتصالات. وذات يوم أجلس معهم على الغداء ولا أتمكن من الطعام مع أولادي من كثرة الاتصالات بالهاتف، فقلت لن أجيب في أحد ذاته، أنا بأكل وقت أكل. ابتسمت وقالت لعل المتصل في ضائقة وانت اللي اخترت الطريق، ارفع الهاتف ورد على المتصل. الله، هي دي الزوجة يا إخوة اللي لازم نحرص على اختيارها، اللي تعينك على الطاعة، مش شافتك على طاعة تصبطك وتنكد عليك وتقرفك. انت على طول في المسجد، لكن لو راح الخمارة عادي، يروح الديسكو مش مشكلة، في الفساد، لكن في الطاعة مصيبة. ليه؟ لأن يصحبها شيطان والعياذ بالله رب العالمين. فدي قضية الاختيار يا إخوة، نختار الزوجة الدينة، واختار لبنتي الدين اللي عنده دين وخلق، إن هذا الاختيار يبنى عليه ما بعده بناء أسرة، حياة كاملة، حياة كاملة. يعجبني هذا الرجل الذي قال لولده يوم عقد زواجه، قال له اسمع يا ابني، زوجتك هذه تركت أباها وأمها وأخاها وأختها وجاءتك، فكن لها كل هؤلاء، كن لها كل هؤلاء. لما خرجت من بيتها تركت أباها ولا لا؟
وبعدت عن الأم ولا لا؟ بعدت عن الأخ ولا لا؟ بعدت عن الأخت ولا لا؟ ينبغي يكون الزوج هو الأب وهو الأم وهو الأخ وهو الأخت، يعوضها عن هؤلاء جميعا. عرفتم ليه بختار لبنتي صاحب الدين؟ عشان هيكرمها، هيكون لها بمثابة الأب، هيكون لها بمثابة الأم، هيكون لها بمثابة الأخ والأخت. من أجل ذلك بدأ النبي يضع الضوابط بقى عن دخول البيت الآن. وخير البيوت بيوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا النبي واستوصوا بالنساء خيرا، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها يوما عن حال النبي في بيته. الأمة اللي تربت على إيدي النبي تريد أن تعرف كل شيء عن النبي، طب بيته عامل إيه عشان نتأسى به ونفعل فعله. فبيسألون أمنا عائشة عن حال النبي أين؟ داخل البيت. الله أكبر، ماذا قالت؟ قالت كلمات عجيبة لو طبقناها انصلحت بيوتنا. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا كرجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، وكان في مهنة أهله يخسف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ما تصلوا عليه. هو ده البيت المسلم وكيف يبنى. كان النبي ألين الناس وأكرم الناس في بيته، في مودة ورحمة، لين هين سهل ميسر. ما تصلوا عليه. خلي بالك النبي كان قائدا لأمة، قائدا للجيوش، داعيا إلى الله، معلما لأصحابه. فهل هناك من هو أكثر شغلا من رسول الله؟ ها، ما صلوا عليه. ورغم ده كان عنده 9 بيوت وقام بجميع بيوته بهذا الشكل. انت بقى مشغول بإيه؟ كثرة المشاغل وانت أربيت صمت. فين المشاغل؟ ده النبي كان قائد دولة بيبني أمة، وقائد جيوش الإسلام، غزوات وسرايا ومعارك، وداع إلى ربه، ومعلم لأصحابه. ورغم ده كله ما غفل عن حقوق الزوجات. ما تصلوا عليه. عشان ما حد أصلا مشغول وضيع الزوجة وضيع الأولاد، ضيعها في شاب دلوقتي، ها، في شات، في واتساب، في فيسبوك، في تكنولوجيا. لما تجد قلة الكلام في بيتها من زوجها هتروح لمين؟ للي فاضي يبعت رسائل ويفتح الكاميرات ويعمل اتصالات ويتكلم كلام العشق والغرام في الحرام. وبلاوي سودة بتجيلنا، مصائب من زوجات زوجها مش فاضلها، بتروح لمين؟ للي فاضي وعنده وقت. مادام انت ما عندكش وقت لبيتك، هي هتروح لمين؟ للي عنده وقت وفاضي ويتكلم. إلا أن يعصمها دينها وخلقها كان ألين الناس وأكرم الناس. أكرم الناس ماديا وخلقيا، ودي غيبة عن كثير من الناس. بعضهم لا يقول لزوجته كلمة طيبة، بخيل حتى في الأخلاق، دايما مكشر ودايما متضايق ودايما غضوب ودايما إيه ده. مع أنه برة ما شاء الله. في الذي لا يجوز في العمل، زميلته في الشغل جايب لها سندويتش معاه ويجيب لها كافيه وبيصبح عليها برقة ويمر على مكتبها، محتاجة حاجة؟ أنا جنبك أهو. إيه ده ده في الحرام، ما الحلال مالك؟ في الحلال مالك مضيع ليه؟ ألين الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا كرجالكم، يعني بشر مثلكم، رجل مثلكم. انتبهوا لهذا عشان ما تعوش يقول لأصلا أنا مشغول لا هو النبي. وكان بيت 9 بيوت يا جماعة، مش بيت واحد. يبيت عند كل زوجة ليلة عدل، إلا أن تتنازل إحدى الزوجات عن ليلاتها لغيرها كما فعلت سودة وتنزلت عن يومها العائشة رضي الله عنها، لأنها كانت كبرت سنها فتنازلت عن حق المبيت لعائشة رضي الله عنها. 9 بيوت؟ أيوة 9 بيوت. بيمر على كل بيت ليلة، ما تصلوا عليه. أنت بقى اللي شغلك عن الزوجة بتضيعها ليه؟ بتضيعها ليه؟ ما بتتقيش ربك فيها ليه؟ ما بتكونش لها الأب والأم والأخ والأخت ليه؟ ما بتحتويهاش ليه؟ هو ده النبي، هو ده النبي. تقول وكان رجلا كرجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. ضحاك ده صيغة مبالغة، أي كثير الضحك مع زوجاته، ما تصلوا عليه، وكثير البسمة لهن. يا إخوة، تقول عائشة وكان يصيب اللحم، النبي يأخذ قطعة لحم فيعطيني عظمها فأخذ ما بقي فيها، قطعة اللحم فيها عظمة فيها بقايا لحم، فالنبي يديها لمين؟ لعائشة، فتقعد تأكل اللي فيها، ثم يطلبها مني، يأخذها مني تاني ويضع فاه على موضع فيه ويمصمصها بفاء، ما تصلوا عليه بفيه. ايه ده؟ والله العظيم هو ده النبي، والله يا اخوة هو ده النبي، يمصمص العظم جلول من فم زوجته، من فم زوجته. انت حالك ايه مع الزوجة؟ ده يمكن لو شربت من الكوباية، لو انت فيك نوع ادب بتتحشى تبقى كأنك مش شايف الكوباية، تبعك كده وتروح تجيب كوباية غيرها انت بنفسك، يعني عشان ما تحسسهاش يعني. لا، ده النبي كان ياخد الكوب اللي شربت منه عائشة ويسألها من اين شربت يا عائش؟ يا على الدلع والجمال ده عائش، ايوة ترخيم. تقول منها هنا يا رسول الله، شربت من الجزء ده. تقول فيضع فاه على موضع فيا ويشرب من نفس الإناء، ما تصلوا عليه، ده بيت النبي. يكلمنا ونكلمه، فين الكلام في بيوتنا مع الزوجات؟ هو أنا فاضي؟ ما أنا قلت لك أهو، ده النبي قائد دولة وقائد جيوش وداعي ومعلم، ورغم ده كله يكلمنا ونكلمه. مش انت اللي تشتغل لي كام ساعة وترجع لي، او اشتغلت يعني وتدلس وتكذب وتجيب شهادة مرضية عشان تنام في البيت بدون عمل، كذب وتدليس ومال حرام، مال حرام بتاكله، بتاكل الحرام، عشان كده بيتك خارب. يا دكتور اديني كده شهادة، شهر راتب شهر حرام، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أولى به ما بتكلمهاش ليه بقى؟ أنت بتكلمش الزوجة ليه؟ تعوش تسألها ليه؟ تسمع منها ليه؟ النبي كان بيكلم الزوجات. وقلت لكم حديث أم زرع في البخاري، عائشة بتحدث النبي عن 11 امرأة، كل امرأة بتوصف زوجها وبتحكي عن زوجها. هياخد كم ساعة ده حديث؟ انت عارف حديث المرأة بقى بتحكي براحتها. احيانا ممكن على ما تقول لك الخبر صبرك ينفد. ها سيبها، هي كده امرأة، ده هي بتحب سماعك لها، هي بتتشوق ان انت تسمعها، فبتقعد تكرر في الكلام وتعيد والنبي منصت لها، ما صلوا عليه، 11 امرأة بتحكي قصتها عائشة للنبي. وكان افضل قصة من القصص دي كلها قصة ابي زرع مع ام زرع. فلما فرغت عائشة قال لها النبي كنت لك كأبي زرع من ام زرع، ما صلوا عليه. كلموا الزوجات، املأوا قلوبهن مودة ورحمة وحبا. ده بقى العشق الحلال. قول فيها شعر يا أخي، قول فيها شعر، اكتب لها بيتين شعر حلوين. بكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون. طبعا الكذب هنا يجوز. ده انت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك. ايوه طبعا، اذا كان القمر في السماء فلي قمر على الارض في بيتي. طبعا انا عندي قمر في بيتي. اتكلم معها، اسمع منها يا اخوه. أفضل الأمور التي فيها صلاح للبيوت وقضاء على المشكلات إنصات الزوج لزوجته. ما تقطعهاش، خليك اسمع بس، خليها تتكلم، خليها تفضفض. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس سماعا لزوجاته، بل كان يسمع لمن يأتيه من نساء المؤمنين بشكواها. شوف صورة المجادلة، النبي سمع للمجادلة. خولة بنت ثعلبة بينصت لها، بتحكي عن قصتها مع زوجها اللي ظهر منها، بتقول لسيدنا النبي، عمالة تحكي للنبي، تقول له يا رسول الله لقد كان بطني لولده وعاء وسدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء، فلما كبر سني ونحل عظمي ظهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي. والنبي ينصت له، بيسمع لها، بيسمع لها في شكواها. مش النبي فقط، وسمع لها رب الأرض والسماء. فتوحد الله، اسمع كده أول آية في المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يا عرفتوا مشكلات كتيرة في بيوتنا ليه؟ قل السمع للزوجات إلا من رحم ربي وعصى. اسمع لها الله يرضى عليك. ايه كمان؟ لعبها ودعبها وفرحها ودخل السرور على قلبها كما كان يفعل النبي بزوجاته. كان يسابق عائشة رضي الله عنها فتسبقه مرة ويسبقها مرة، فيضحك ويقول يا عائشة هذه بتلك، ما تصلوا عليه. ده النبي يا إخوة، هو ده النبي. لما إحدى الزوجات وهي صفية رضي الله عنها وكان أبوها يهوديا، فحفصة رضي الله عنها تقريبا قالت لا أبوك كان يهوديا، فزعلت صفية. فالنبي طيب خاطره لا إيه، قولي لها أبي موسى وأخي هارون، وتصلوا عليه. انت زعلانه ليه؟ قولي لها كده ابي مين؟ موسى بن عمران واخي هارون. الله اكبر. شوف تخفيف عن الزوجه، ما تزعليش نفسك. مش انت بقى دي، ما انت تستاهلي، انت رخله اكيد عملت لها. يا اخي اسمع منها وطيب خاطر، قول لها كلمه حلوه وبعد كده احكم بالعدل، بس طيب خاطرها الاول. هي الان غاضبه او حزينه او او او، اسمع منها. البعض يقب يعتقد ان هذا يتعارض مع الرجوله، صح؟ انا هقعد بسمع. طيب انا ايه، احنا مش رجاله ولا ايه؟ الله الله الله، انت بتتهم النبي بقى على كده. من سيد الرجال؟ رسولنا الامين. الله اكبر. وعلمنا الضابط في الرجوله ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده الزوج في البيت، حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، مش هي اللي تثبتك عن الطاعة والعبادة. خلاص هذا نداء الرب، خلاص خلصت. كان في مهنة أهله بيخدم مع الزوجة في البيت ويساعدها، يخصف نعله، الحذاء كده محتاج تضبيط وإصلاح، يصلحه بنفسه، يرقع ثوبه، مزق الثوب محتاج لرقعة يرقعها النبي بنفسه، يحلب شاته، يروح يحلب الشاة عشان يشرب اللبن، يخدم نفسه. ما تصلوا عليه، ده اسمه كرم النفس يا إخوة، ده اسمه التفضل والكرم. وهذا يزيد الرجل رجولة ومنزلة وقدرا عند أهلي. إيه كمان؟ إذا حضرت الصلاة ذهب إلى الصلاة. الآن بقى نريد الزوجة بقى تكون إيه في البيت؟ ما احنا قلنا الزوجة أهو، خلاص كده عايزين الزوجة بعد ما يترجم المترجم، عشان يبقى العملية كده في عدل يعني، ماشي العملية. نعم نعم، تفضل.
الله يبارك فيك. ich schließe mich Islam, nachdem wir am Anfang im ersten Teil der Übersetzung erwähnt haben, dass der erste Schritt bzw. das erste, was man beachten sollte, bevor man eine Heirat eingeht, ist die korrekte Auswahl des Ehepartners. Und dies ist nicht nur aus religiöser Sicht immens wichtig, sondern auch aus logischer Sicht. Wenn es so ist, dass man sich aussucht, wen man sich als seinen Freund nimmt oder als seinen Verbündeten oder als seinen Gefährten, dann ist es noch wichtiger, dass man aussucht, wen man sich als Ehepartner nimmt. Denn der Gefährte, wenn du dir jetzt beispielsweise sagst, ich möchte mit diesem Bruder befreundet sein, der ist ein Guter, der erinnert mich an das Gute, der zieht mich zum Guten, der warnt mich vor dem Schlechten und so weiter und so fort. Wenn du bei der Auswahl deines Freundes so genau bist, dann solltest du bei der Auswahl deiner Frau noch genauer sein. Weil der Freund dich vielleicht ein paar Stunden am Tag begleitet oder gefährdet oder wie auch immer, aber die Ehefrau an sich, und genauso natürlich, wenn wir das jetzt nur so erwähnen, auch im Umkehrschluss der Ehemann, die Ehefrau an sich ist die Person, die dich tagtäglich begleitet, die tagtäglich mit dir ist und die dich eine ganz, ganz lange Zeit begleitet. Deswegen ist es immens wichtig, dass wir darauf achten, wen wir uns als Gefährten nehmen, also wen wir uns als Ehepartner nehmen. Denn, wie wir gesagt haben, niemand ist dir näher als seine eigene Frau. Und die Frau, die kann entweder, natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, auch gilt das für den Ehemann, ja? Aber wir nehmen das jetzt am Beispiel der Frau. Die Frau kann natürlich entweder der Grund sein, dass du selbst zu einer guten Person wirst, indem sie dich fördert, indem sie dich pusht, indem sie dich motiviert bei den guten gottesdienstlichen Handlungen, oder dass sie dich ja nicht davon abhält, dass wenn du beispielsweise auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala etwas spenden möchtest oder so, dass sie dir sagt, warum spendest du dieses Geld und warum bist du nicht sparsam und warum machst du nicht dies oder jenes, oder wenn du sagst, ich gehe in die Moschee, ich gehe zu einem Vortrag oder ich gehe zu einem Gebet oder ich gehe zu einer Aktivität in der Moschee, wie auch immer, etwas, was nützlich ist für meine eigene Religion, für mein Jenseits, für mein Wohlbefinden, für meine guten Taten, dass sie dann sagt, nee, warum gehst du dorthin, lass uns heute lieber was anderes unternehmen und so weiter und so fort. Natürlich gilt es auch zu achten, dass man von seinem Zeitpensum seiner Frau gibt, aber das setze ich jetzt einfach mal als vorausgesetzt, dass man das mit normalem Menschenverstand weiß, dass natürlich auch die Frau ihr Anrecht auf deine eigene Zeit hat. Aber wir reden jetzt natürlich von dem Extremfall, dass die Frau dich abhält von den guten Taten, von dem guten Handeln und so weiter und so fort. Und das, wie wir gesagt haben, kann entweder ein Grund dafür sein, dass du dich sehr wohlfühlst mit deiner Frau, dass du dich sehr wohlfühlst in deiner Religion, dass du dich in deinen eigenen vier Wänden sehr, sehr wohlfühlst, oder genau das Gegenteil, dass du das Gefühl hast, du bist weit weg von der Religion und seitdem ich geheiratet habe, hält sie mich von der Moschee weg und wenn ich in die Moschee will, dann jammert sie und dann und so weiter und so fort. Dies, liebe Geschwister, sollte man sehr gut beachten. Und auch, dass deine Frau, wie wir gesagt haben, dass sie dich selbst pusht, dass sie weiß, okay, mein Ehemann, der macht eine gute Tat oder der geht jetzt in die Moschee zum Gebet oder wie auch immer, ich pushe ihn damit. Ja? Denn wenn er ein guter Mensch wird, wenn er ein religiöser, guter, gottesfürchtiger Mensch wird, dann wird er auch gut zu mir und dann wird er mich auf gute Art und Weise behandeln. Deswegen, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, und auch das, was daraus resultiert, die Kinder, die daraus resultieren, deine Frau ist meistens die meiste Zeit mit deinen Kindern verbringt. Und wenn es eine gute Frau ist, dann wird sie sie auf gute Art und Weise erziehen. Und wenn sie eine schlechte Frau ist, dann wird sie sie auf schlechte Art und Weise erziehen. Deswegen brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du irgendwann Kinder bekommst, die einen komplett anderen Weg einschlagen, als den Weg, den du eigentlich für sie gewünscht hast. Warum? Weil du eine Frau ausgesucht hast oder eine Mutter für sie ausgesucht hast, welche sie überhaupt nicht auf diesen Weg bringt, welche sie von diesem Weg abhält und ihnen eher das Schlechte und das Verwerfliche beibringt. Das heißt, auch hier, wie der Sheikh gesagt hat, auch seine Anwesenheit hier unter uns ist ein Zeichen dafür, dass er eine gute Auswahl getroffen hat. Yani, wie die meisten von euch wissen, der Sheikh ist hier ansässig, obwohl seine Frau und seine Kinder sehr, sehr weit entfernt in seinem Heimatland sind und die Frau sich kümmert um die Erziehung der Kinder und so weiter und so fort. Warum? Weil sie weiß, dass das, was er macht, die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine große Belohnung für ihn ist, aber auch wenn sie geduldig zu Hause ist, dass es auch eine gewaltige Belohnung für sie gibt und dass sie ihre Kinder so erzieht und dass sie wissen, dass dies eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala mit sich zieht. Das heißt, wie wir das erwähnt haben, sollte man darauf achten, die Frau, die einen pusht, wenn es ums Gebet geht, wenn du zum Morgensgebet in die Moschee gehen willst, dass du die Gebete verrichtest, dass sie dich pusht, dass sie sagt, ja, geh zum Gebet und mach das Gute und steh auf und geh zum Morgensgebet und so weiter und so fort. Nicht eine, die dich davon fernhält. Nicht eine, die dich davon fernhält. Und eins, was man auch beachten sollte, die Frau, wenn sie ihr Elternhaus verlässt, dann verlässt sie ihre Mutter, ihren Vater und wenn sie natürlich Geschwister hat, ihren Bruder und eventuell ihre Schwester. Der muslimische Ehemann sollte darauf achten, dass er ein Ersatz ist für all diese vier Personen für seine eigene Frau. Das heißt, dass er auch manchmal in der Position ist, dass er sie behandelt und ihr zuhört und mit ihr macht, wie als wenn er ihre Mutter wäre. Und dass er sie in Obhut hat und dass er auf sie Acht gibt, wie als wenn er ihr Vater wäre. Und dass er ein Kumpeltyp zu ihr ist, genauso wie es ihr Bruder bzw. wie es ihre Schwester wäre. Und man sollte sich daran anstrengen, gut zu sein zu seinem Ehepartner. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, der Beste bzw. die Besten von euch sind diejenigen, die am besten zu ihren Ehepartnern sind. Und ich bin der Beste von euch. Ja? Und das zeigt er damit, dass er seine Ehefrauen gut behandelt hat. Aisha radiallahu anha, eine der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde gefragt nach dem Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagte zu ihnen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der war der sanfteste und der großzügigste. Und trotzdem war er ein normaler Mensch oder ein normaler Mann, wie ihr es seid. Und er war lächelnd und er war lachend. Und er war im Dienste seiner Familie und hat seine Angelegenheiten oftmals selbst erledigt. Wenn dann aber zum Gebet gerufen wurde, dann ging er zum Gebet. In einer anderen Überlieferung heißt es, wenn dann aber zum Gebet gerufen wurde, dann haben wir ihn nicht mehr erkannt. Lasst uns schauen, was Aisha radiallahu anha erwähnt. Sie sagt, er war der sanfteste, der großzügigste und trotzdem war er ein normaler Mann. Er war lächelnd, er war lachend, er war im Dienste seiner Familie. Er hat seine Dinge oftmals selbst erledigt. Und wenn zum Gebet gerufen wurde, dann ging er zum Gebet in einer anderen Überlieferung. Und wenn zum Gebet gerufen wurde, dann haben wir ihn nicht mehr erkannt. Wenn wir diese Beschreibung von Aisha radiallahu anha hören, sollte man auch vor Augen halten, wie viel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eigentlich um die Ohren hatte. Denn heutzutage sehen wir oftmals, wenn dem Ehemann gesagt wird, behandle deine Frau gut und lache mit ihr und verbring Zeit mit ihr und sei sanft zu ihr und spiele mit ihr und lache mit ihr und kommuniziere mit ihr, dass man oftmals hört, dass der Mann sagt, ja, woher soll ich überhaupt diese Zeit nehmen? Ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Man sollte wissen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles um die Ohren hatte, dass er eine Umma, dass er eine Gemeinschaft aufgebaut hat, dass er da war, dass er in den Schlachten war, wenn es um Schlachten ging,
dass er da war, um den Problemen der Muslime zuzuhören, dass er ja nicht überall war und so viel zu tun hatte und so viel um die Ohren hatten, aber trotzdem hat ihn seine Frau auf diese Art und Weise beschrieben. Die wenigsten von uns würden eine solche Beschreibung von ihren Frauen bekommen, selbst wenn er arbeitslos wäre. Selbst wenn er vom Jobcenter leben würde, würde sie sagen, der hat nie Zeit für mich. Der hat nie Zeit für mich und der kommuniziert nicht mit mir. Und er kommt zu Hause und zieht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter und hört nicht zu und kommuniziert nicht und lacht nicht und so weiter und so fort. Warum? Obwohl er eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Obwohl er eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man beachten, wie Aisha radiallahu anha den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Warum? Weil er ihre Rechte gekannt hat. Und weil er ihre Rechte respektiert hat und weil er diese umgesetzt hat. Und der Mann sollte sich bewusst sein, liebe Geschwister, wenn du die Interessen deiner Frau nicht würdigst und ihr nicht zuhörst und kein Kommunikationspartner zu ihr bist, natürlich wünscht man das niemandem, aber dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich die Frau einen Ersatz findet. Wenn sie die Frau sich einen Ersatz sucht. Du bist nie zu Hause und du hast keine Zeit für sie und du hörst ihr nicht zu und du kommunizierst nicht mit ihr und du lachst nicht mit ihr und du spielst nicht mit ihr. Irgendwann wird sie vielleicht, und das ist natürlich nicht der Allgemeinfall, aber vielleicht gibt es Ausnahmen in der Hinsicht, und dann irgendwann wird sie die Ruhe finden und die Kommunikation und das Interesse bei einem anderen Mann. Und dann wirst du dich wundern. Aber dann brauchst du dich nicht zu wundern. Warum? Du warst vielleicht der Grund, auch wenn das eine Tat ist, welche nicht zu loben ist. Ja, aber du warst vielleicht der ausschlaggebende Grund, weshalb sie dann diesen Weg eingeschlagen hat, weil du nie da bist für deine Frau. Wenn sie sagt, er war der Großzügigste, und viele verstehen das falsch und denken, das Großzügige ist auf finanzieller Basis gesehen, auf finanzieller Ebene. Er hat viel Geld gegeben. Großzügigkeit, liebe Geschwister, betrifft nicht nur das Finanzielle. Großzügigkeit kann sein, dass ich lächle, ist eine Großzügigkeit. Dass ich mit meinen Taten, mit meinen Zärtlichkeiten, mit meinen Komplimenten, dass ich sie lobe, das zählt alles zur Großzügigkeit zu deiner Frau. Dass du mit ihr bist, dass du ihr zuhörst, dass du kommunizierst, das alles zählt zur Großzügigkeit gegenüber deiner Frau. Und dann solltest du dich selbst fragen, warum bist du so geizig gegenüber deiner Frau? Warum, wenn du heimgehst, ja, sie war vielleicht den ganzen Tag zu Hause, sie muss das rauslassen. Ja, sie braucht ein Ventil, sie will das rauslassen, sie will jemanden, mit dem sie redet und so weiter und so fort. Du kommst nach Hause und sagst, es war ein schwerer Arbeitstag, ich muss mich hinlegen. Du machst das 1, 2, 3 Mal, aber irgendwann wird sie auch nicht gefallen. Es kann natürlich sein, dass du platt bist und du willst, aber trotzdem sollte das nicht der Regelfall sein. Trotzdem sollte das nicht der Regelfall sein und du solltest ein guter Kommunikationspartner zu deiner eigenen Frau sein. Und du solltest gute Zärtlichkeiten und du solltest eine gute Art und Weise haben. Und du solltest ihr ja, nee, auch eine gewisse Art der Liebe zeigen. Es wird überliefert, Aisha radiallahu anha überliefert, Aisha radiallahu anha sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir eines Tages beim Essen vom Fleisch gegeben. Und dieses Fleisch hing an einem Knochen. Und er hat es ihr gegeben. Und sie hat dann dieses Fleisch vom Knochen abgenommen. Ja, die hat es gegessen. Und dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Knochen und hat ihn dann sozusagen abgeleckt. Sanft abgeleckt. Warum? Und dies zeigt, wie seine Art und Weise war. Er hat einer Zeit früher, in der die Frau vielleicht nicht diese Stellung hat. Und auch heutzutage gibt es in vielen Ortschaften oder in vielen Familien oder bei vielen Personen, dass man sich, ich will nicht sagen, dass man sich ekelt, aber dass man eine gewisse Distanz hält zu solchen Dingen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Frau trinkt vom Glas und er fragt sie, nachdem sie es abstellt, und er fragt sie, von welcher Stelle hast du getrunken? Und sie sagt, von dieser Stelle. Und er nimmt genau dieses Glas und trinkt von dieser Stelle aus. Warum? Er möchte ihr eine gewisse Liebe zeigen. Eine Zuneigung, eine Hingabe, Liebe, Barmherzigkeit, Wärmegefühl in dem eigenen Eheleben. Und das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch die Kommunikation, liebe Geschwister, wird überliefert ebenfalls. Aisha radiallahu anha hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eines Tages 11 Zustände von anderen Frauen erzählt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr zugehört und zugehört, bis sie komplett zu Ende war. Und unser Problem heutzutage, diese Kommunikation stimmt nicht. Du redest nicht mit deiner Frau. Vielleicht hörst du nur zu, um zu antworten. Vielleicht hörst du nur zu, um zu urteilen. Aber all das sollte nicht sein. Du solltest ihr zuhören. Und Frauen, und das ist die Art und Weise der Frau. Manchmal die Frau, die will dir eine Geschichte erzählen. Es geht um dieses Glas. Und sie nimmt so weit aus und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, damit sie am Ende zu diesem Glas kommt. Und das ist die Frau, liebe Geschwister. Eine von ihrer natürlichen Veranlagung, ihrer natürlichen Art und Weise, dass sie viel reden möchte. Sie bringt dir nicht die Message direkt rüber. Sie will dir eine Sache erzählen und sie erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, damit sie im Endeffekt diese Sache erzählt. Ja, und oftmals sitzen wir dann so und sagen, jetzt kommen wir zum Punkt, was ist denn los? Oder jetzt erzähl doch mal, was willst du mir sagen? Und das ist eine falsche Sache. Verletz sie nicht in dieser Sache oder verletz sie nicht in ihren Gefühlen. Lass sie reden und hör ihr zu und dann antworte ihr auf schöne Art und Weise. Auch sollte man romantisch sein, ja, nicht nur romantisch in Beziehungen, wo es um Haram geht, ja, dass du deiner Freundin romantisch zu ihr bist und so weiter und so fort. Sei romantisch zu deiner eigenen Frau, schreib ihr Gedichte, natürlich nur, wenn du es drauf hast. Ja. Nicht, dass du Geschichten schreibst oder Gedichte schreibst, die nicht so romantisch sind. Ja, wir kennen ein paar Geschichtenschreiber, ja, dass du ja eine Sache erzählst. Ja, der Sheikh hat gesagt, sag ihr gewisse Dinge, die schöne Dinge sind. Ja. Er lacht schon. Erzähl ihr, der Mond ist oben und ich habe einen Mond neben mir. Bei. Ja, die Brüder wissen, worum gelacht wird. Ja, dass man eine schöne Art und Weise haben sollte, dass man ihr eine Sie geben ihrer Frau einen eigenen Klingelton, ja, dass so ein Hund am Bellen ist oder die Sirene, dass du weißt, die Alarmglocken gehen jetzt los. Ne? Man sollte eine schöne
Art. Das ist Adab.
Das ist kein Benehmen gegenüber deiner Frau und das ist generell islamisch gesehen nicht erlaubt. Das heißt, liebe Geschwister, sei romantisch zu ihr, sei der beste Zuhörer. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht nur seiner Frau zugehört, sondern auch, wenn die anderen Frauen kamen und ihm von ihren Problemen erzählt haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr zugehört. Deswegen manche, und das ist genau der Knackpunkt, weshalb wir uns so nicht verhalten. Das ist genau der, warum verhalten wir uns nicht so? Weil wir denken, das steht im Widerspruch zu meiner Männlichkeit. Ja, weil ich denke, ich bin ein Mann. Was für Gedichte schreiben, ich habe keine Zeit dafür. Ja, ich bin ein Mann, meine Männlichkeit, die ist gefestigt. Ich habe keine Zeit für ihr Zärtlichkeiten und Liebe auszutauschen. Sondern ich bin ein Mann. Ja, und das, liebe Geschwister, ist ein falsches Verständnis. Die Männlichkeit wird gehoben, wenn du gut bist zu deiner Frau. Oder willst du damit sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Defizit hatte, was seine Männlichkeit angeht, obwohl er so liebevoll und romantisch war zu seiner eigenen Frau? Deswegen sollte man sich das immer wieder vor Augen halten. Und beim Gebet erwähnt sie am Ende, yani sie sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war der sanfteste, großzügigste und er war ein normaler Mann. Yani, wie von euch, damit will sie sagen, er war ein normaler Mann. Ja? Und, aber er war lachend und lächelnd und im Arabischen dieser Sprachgebrauch, der benutzt wird, deutet darauf hin, dass man kontinuierlich lacht. Ja, dass man lacht und kontinuierlich lächelt. Dass man nicht einmal gelacht hat, dafür würde dieser arabische Begriff nicht zutreffen, sondern er war ständig am Lachen, er war am Lächeln und so weiter und so fort. Er war im Dienste seiner Familie, er hat seine Dinge selbst gemacht, er hat seine Dinge selbst geflickt oder genäht, wenn da was war und hat für sie selbst gesorgt in dieser Hinsicht. Aber wenn das Gebet kam, dann ging er dahin in einer anderen Überlieferung. Und wenn das Gebet kam, so haben wir ihn nicht wiedererkannt. So viel zu dieser Sache und jetzt machen wir genau mit dem umgekehrten Fall weiter.
خمس دقائق في عجالة كده عشان ما نطولش عليكم أكثر من ذلك. هنتكلم بقى عن الزوجة وحقوق الزوج في البيت يعني. يعني احنا شفنا ازاي النبي كان يطيب خواطر زوجاته عليه السلام لما صفية تقول لها حفصة أبوك كان يهوديا ومتن الحديث النبي يقول لها قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى وبعدين يقول لحفصة اتق الله يا حفصة تربية وإعداد لزوجة على تقوى الله عز وجل يأمرها بالتقوى فالزوجة يا إخوة داخل البيت تؤمر بتقوى الله عز وجل فنقول للزوجة بقى الآن في دقائق معدودة اعلامي أيتها الأخت الفاضلة أن طاعتك لزوجك طاعة لربك بل يكفيك أن تسمعي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها وكما أخبر النبي يكفيك أن تعلمي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قارن طاعة الزوجة لزوجها مع العبادات وأحكام الإسلام فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت أو كما قال النبي. يكفيك أن تسمعي قول نبيك عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لتعلمي كيف كانت تحيط النبي رعاية وتقوم على خدمته وطاعته. عندما غارت منها عائشة يوما فقال مبينا مناقبها: لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين. يكفيك أن تسمعي لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما جاء النبي من الغار مضطربا فزعا وقد نزل عليه وحي السماء ويقول: زملوني زملوني دثروني دثروني. فما رجعته وهيأت فراشه، فلما استيقظ قص عليها ما سمع وما رأى، فقالت: إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل أي الفقير المحتاج، فلن يخزيك ربك أبدا. زوجة تثبت زوجها وترفع من شأنه وتقوم على خدمته. يكفيك أيتها الزوجة أن تعلمي أن الرسول الكريم عليه الصلاة أزكى التسليم منعك من الصيام نفلا وتطوعا، وزوجك حاضر إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه. انظر إلى قيمة الزوج ومنزلة الزوج. فما ينفعش تصومي نافلة إلا ما يأذن لك، له حاجة ما تصوميش خلاص، سمعا وطاعة. يكفيك أيتها الأخت الفاضلة أن تعلمي أن نشوزك على زوجك مغضبة لربك عز وجل، بل يتسبب في لعنك في السماء والأرض. مجرد بس أن يغضب عليك لنشوز فيك أو مخالفة. إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: غضب عليها الذي في السماء سبحانه جل جلاله. يكفيك أن تعلمي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما تكلم عن الزوجة الصالحة قال عنها: هي التي إذا غضب عليها زوجها أتته وقالت: لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. هذه المرأة الصالحة، مرأة تقوم على شأن زوجها وتقوم على شأن بيتها، تخدمه، تطيب له طعامه، تعد له ثيابه، تهيئ له فراشه، تنظف أولاده، وتقوم على تربية أبنائه على كتاب وسنة. لا تسمعي لدعوات الأعداء الذين أخبروك أن طاعة الزوج ليست واجبة. أين أنت من أم المؤمنين التي كانت تعد الطعام للنبي في غير بيتها وفي غير ليلتها وعند ضراتها؟ أين أنت من ذلك؟ كنا يقمن على خدمة النبي. بل أين أنت من فاطمة بنت رسول الله التي كانت تخدم علي بن أبي طالب وتشققت يدها من كثرة العمل بالراحة؟ أين أنت من أسماء ذات النطاقين التي كانت لا تخدم الزبير وحده بل تخدم فرس الزبير وتحمل النوى على رأسها من أرض أقطعها النبي للزبير بعيدة بعدا شديدا من أجل أن تعلف فرس الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه؟ أين أنت من الفضليات الكريمات الطيبات النقيات أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين رضي الله عنهن أجمعين فلا تسمعي لفاشلة منحرفة عبر فضائيات تدعو إلى أن تكون المرأة السنجل التي لا تسمع للرجال بل تستغنى عن الرجال. أتريدون أن تحاربوا فطرة الله التي فطر الخلق عليها؟ سبحانك يا سبحان الملك، اعلمي أن أعداءك لك بالمرصاد، يريدون خراب بيتك وتدمير حياتك، زعموا لك أن خدمة الزوج ليست واجبة وأمرك أن تخدمي غيره في الحرام، مدير الشركة وانت السكرتيرة عارفة القهوة بتاعته كم حباية سكر وتقلبيها له وحط له المنديل جنبها وكوباية المية ودخلة مبتسمة، هو ايه ده؟ مش دي خدمة ولا ايه؟ خدمة دي ولا ايه؟ وأعداله بتنظمي له مواعيده وتنظمي الدخول عليه، الله هو ايه ده؟ ولو كوباية المية اتقلبت على المكتب عنده بتنشفيها بهدومك وتنظفيها له، هو ايه ده؟ دي مش خدمة؟ وإذا تأخرت عن الشغل 5 دقايق يوبخك ويزعقلك وممكن يطردك من المكتب ويخصم لك من راتبك، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش خدمة دي ولا ايه؟ ها؟ وبتروحي تمسحي المكتب بتاعه والأرضيات، هي دي مش خدمة ولا ايه؟ الله، شغل في راتب، امال الزوج بيعمل ايه؟ بينفق وقائم على البيت ومأمورة أنت بخدمته وطاعته في المعروف. انظر إلى أعداء الإسلام كيف جعلوها رخيصة وأرادوها لجميع الناس في الحرام، وأبوا أن تكون له خادمة في الحلال والطاعة وتكون طائعة لربها ولنبيها. فاحذري سهامهم واحفظي بيتك، فإن حفظ البيت شيمة المرأة الصالحة، لتكوني مع خديجة وعائشة، لتكوني مع ميمونة وصفية، لتكوني مع زينب، لتكوني مع أم حبيبة، لتكوني مع أم سلمة، لتكوني مع سمية، لتكوني مع فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية بنات النبي الأمين. كوني هذه المرأة الصالحة المصلحة إن أردت نجاة وعزا. إخوات الإيمان والإسلام، هذا الباب يحتاج إلى أعمار حتى نفصل فيه، وكما ذكرت في بداية اللقاء ما هي إلا علامات على الطريق، لعلنا نعود إلى هدي نبينا فيؤدي ذلك إلى صلاح وإصلاح بيوتنا وحفظ الزوجات وحفظ الأبناء. وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم.
Verehrte Geschwister, wir schließen mit dem letzten Teil der Übersetzung ab, nachdem wir vorhin gesprochen haben über die Aufgaben des Ehemannes, wo wir gesprochen haben, wie Aisha radiallahu anha den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat und wie selbstständig er war und wie gut er war und wie großzügig er war und wie sanft er war und wie er als Kommunikationspartner war, gilt es natürlich auch, und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, ein Ehevertrag oder ein Bund der Ehe basiert auf Rechte und Pflichten. Genauso hat auch der Mann Rechte, und was die Rechte des Mannes sind, sind dann die Pflichten der Frau. Beispielsweise, dass die Frau auch Gehorsamkeit zeigen sollte gegenüber ihrem Ehemann, was das Gute angeht. Wir reden nicht über die Gehorsamkeit im Schlechten, sondern die Gehorsamkeit im Guten. Und so sollte sie ebenfalls, yani das Gute, was er befiehlt oder was er anspricht, dass sie gehorsam ist diesem gegenüber. Denn ihr Gehorsamkeit gegenüber ihrem Ehemann, was das angeht, ist Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte auch die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beachten, indem er gesagt hat, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, dass ich befehle, dass ein menschliches Wesen sich niederwirft vor einem anderen menschlichen Wesen, dann hätte ich befohlen, dass die Frau sich niederwirft vor dem Mann. Und das ist nicht so, wie es die Feinde des Islam benutzen, dass man sagt, die Unterwürfigkeit der Frau und sie, dass sie als Sklavin behandelt wird und so weiter und so fort. Das ist weit, weit weg davon. Derjenige, der weiß, wie eine Ehe im muslimischen Sinne aussieht, der wird gar nicht auf die Idee kommen, dass er die Frau so verunglimpft, die muslimische Frau, und sie beschreibt mit Eigenschaften, welche sie eigentlich nicht durchlebt, und sie anspricht mit Problemen, welche sie vielleicht überhaupt gar nicht durchlebt. Aber für den Außenstehenden sieht es vielleicht so aus, dass sie unterwürfig sein muss. Der Islam befiehlt ihr Unterwürfigkeit und so weiter und so fort. Der Islam befiehlt ihr, dass sie gehorsam zeigt gegenüber ihrem Ehemann, was das Gute angeht, im Guten und nicht im Schlechten. Ebenso
Ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das zeigt, was alles dazu gehört, beziehungsweise das zeigt verschiedene Dinge, die angesprochen sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und die somit natürlich immens wichtig sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Frau ihre 5 Gebete betet, ihre 5 täglichen Gebete betet und ihren Monat fastet, yani damit ist der Fastenmonat Ramadan gemeint, und sich yani züchtig verhält, yani keine Unzucht begeht, ja, und sie treue ist und so weiter und so fort, ihre Schamteile hütet, dass sie diesen nur ihrem Mann zur Verfügung stellt, und gehorsam ist gegenüber ihrem Ehemann, dann werden ihr die ganzen 8 Tore des Paradieses geöffnet und sie darf sich aussuchen, durch welches Tor sie passiert, um dann im Endeffekt in das Paradies und in die Wonne Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Auch gilt es natürlich im Umkehrschluss, dass auch der Mann die Wohltaten seiner Frau aufzählt, ja, und was sie alles Gutes für ihn tut. Im Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er über Khadija radiallahu anha gesprochen hat. Was man auch sieht, mit welchen Dingen der Islam gekommen ist, damit eben dieses muslimische Haus ein zufriedenes, ein friedliches Zusammenleben führt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Frau freiwillig fasten möchte, und hier ist ganz wichtig, dass man erwähnt, dass freiwillig gemeint ist, nicht das Pflichtfasten. Wenn die Frau freiwillig fasten möchte, dann sollte sie die Erlaubnis von ihrem Mann nehmen. Was ist damit gemeint, liebe Geschwister? Es mag sein, dass der Mann ja ein gewisses Verlangen verspürt, dass er vielleicht den Beischlaf mit seiner Frau tätigen möchte oder ähnliches. Und natürlich, wenn sie freiwillig fastet, ist ihr das nicht gestattet. Das zeigt, liebe Geschwister, dass jeder auf seine Kosten kommen soll. Und niemand sollte dieses Verlangen, das er verspürt, dass er es zurückstellt, aufgrund einer freiwilligen Sache. Aufgrund einer freiwilligen Sache. Das heißt, wenn die Frau gehorsam ist gegenüber ihrem Mann, dann ist es eine Ta'a, eine Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie ungehorsam zeigt, wie wir erwähnt haben, im Guten, dann ist es eine Ungehorsamkeit, beziehungsweise eine, zieht sie sich den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala auf sich. Und man sollte sich den Zustand als Frau natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, der Mann sollte sich vergleichen, beziehungsweise als Beispiel den Propheten sallallahu alaihi wasallam nehmen. Genauso sollte die Frau als Vorbilder die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nehmen, die rechtschaffenen Frauen zu deren Zeiten und die rechtschaffenen Frauen generell, und nicht auf solche Fatwa hören, dass man sagt, die Frau ist gar nicht verpflichtet dazu, zu Hause zu kochen oder den Abwasch zu machen und so weiter und so fort. Das sind oftmals Fatwa, die gegeben worden sind, damit man die Zufriedenheit im Hause rüttelt, dass es kein friedliches Miteinander mehr gibt, dass es Streitigkeiten aufkommen und so weiter und so fort. Man sollte sich vor Augen halten, wie die Frauen waren, wie sie Gehorsam gezeigt haben, beziehungsweise wie sie ihre Männer bedienstet haben, ja, wie sie ihre Männer, was für einen Dienst sie erwiesen haben, dass sie für sie gekocht haben und was sie alles für sie gemacht haben. Ja, wie wir gesagt haben, das ist eine Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, wie der Mann sich vorbildlich verhalten soll, gilt es auch zu sagen, wie die Frau sich vorbildlich zu verhalten hat. Liebe Geschwister, dies, wie wir gesagt haben am Anfang des Vortrages, sind lediglich verschiedene Eckpunkte, die man beachten sollte, bevor man eine Ehe eingeht, beziehungsweise wenn man eine Ehe eingegangen ist, worauf man zu achten hat. Vielleicht ist der ein oder andere hier raus oder geht aus dem Vortrag, er hat einen verschiedenen Nutzen, wenn er vorhat zu heiraten, dass er eine gute Auswahl trifft, wenn er verheiratet ist, dass er sein eigenes Verhalten ändert, dass er zu einem guten Muslim wird, dass er zu einem guten, rechtschaffenden Ehepartner wird. Und genauso auch die Frau, die zuhört, dass sie ihren Nutzen zieht, wenn sie vorhat zu heiraten, worauf sie achtet, oder wenn sie bereits verheiratet ist, wie sie sich bzw. in welche Richtung sie sich zu verändern hat, damit sie ein friedliches, harmonisches, muslimisches Familienleben führen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azza wa Jal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.